So, heute ist der 12. Juni 2018. Wir sind immer noch bei der Eröffnung des angeblich in Festland Europa ersten volumetrischen Studios hier in Babelsberg. Und ich habe das Vergnügen, durch Zufall zwei mir gut bekannte Menschen zu treffen, die beide das gesehen, erlebt haben und aus ganz unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema auch zu tun haben werden. Und jetzt werden wir einfach mal, anstatt ein Interview zu machen, etwas darüber spinnen, was man wirklich mit dieser Technik machen kann, wo die Möglichkeiten liegen, aber auch wo die Grenzen liegen könnten. Und die beiden stellen sich kurz erstmal selber vor.
Ja, ich meine, mein Name ist Tim Deussen. Ich habe ein Animationsstudio und wir machen dort neben Animationsfilmen Virtual Reality und Augmented Reality Experiences.
Ja, hallo, Jochen Schmidt. Ich arbeite mit Games im Virtual Reality Bereich.
Das heißt, es sind beides Themen, die nicht mit dem klassischen Film zu tun haben. Und dennoch haben beide von euch große Entdeckungen gemacht, die über die traditionelle Beschreibung des jeweiligen Gewerkes, sprich Fotografie, sprich Games, weit hinausgehen. Was war die wichtigste Entdeckung für dich, Tim?
Für mich war die wichtigste Entdeckung, dass sich das jetzt eigentlich wirklich in einen dreidimensionalen Raum reinbewegt und das zweidimensionale Medium Film, Fernsehen, auch Zeichnungen und diese Sachen, die können so eigentlich nicht mehr gedacht werden. Und da wird hier ein erster Schritt gegangen in diese Richtung.
Und Jochen, du sagst auch, für die Games-Leute wird eine große Herausforderung gemeistert werden können. Siehst du das wirklich so?
Ja, für mich ist es eher umgekehrt. Ich komme ja eher von der Virtual Reality her als aus der Game-Industrie. Die meisten Leute kommen ja aus der Game-Industrie und fangen jetzt mit VR an. Bei mir ist genau umgekehrt. Ich sehe also in den Games ein tolles Anwendungsfeld, um VR an ein breiteres Publikum heranzuführen. Aber ich komme ja schon mit VR-Kenntnissen in die Games hinein. Und ich war eher überrascht darüber, wie viel Erkenntnisse dort noch fehlen, um also vernünftig mit VR umgehen zu können. Weil die eben doch sehr auf mechanischen Interaktionen fußen. Ihre ganzen Game Engines, ihre ganzen Produktionsmittel, ihre ganzen Vertriebssysteme, ihre ganzen Plattformen sind alle noch sehr mechanisch. Das wird mit VR sich sicherlich sehr stark ändern müssen.
Das heißt, wir feiern zwar heute einen Meilenstein der digitalen Technik, aber ich glaube, die Herausforderungen liegen möglicherweise woanders.
Die Herausforderungen, die liegen eigentlich an einer sozusagen mal digitalen Baustelle, an der da ja auch kräftig gearbeitet wird. Und das ist halt 3D-Filmformate zu entwickeln. Weil nur dann werden diese beiden Welten, Virtual Reality und die klassische Filmwelt, wirklich zusammenkommen. Die kommen zwar jetzt auch schon zusammen in gewisser Weise. Wir wissen ja, dass viel CGI-Produktion ist alles 3D. Das Einzige, was noch 2D ist, ist das Filmen von Schauspielern. Aber nicht mehr hier. Hier werden die auch gerendert und als 3D-Modelle dann direkt erstellt, was natürlich tatsächlich eine Revolution ist. Aber es gibt noch kein 3D-Filmformat.
Bitte noch ein kurzes Insert CGI.
Computer Generated Images.
Dankeschön. Und wie sieht es bei dir aus?
Also für den Game-Bereich haben wir so eine Twitter-Situation, würde ich sagen. Wir haben also auf der einen Seite, wenn man sich so ein Headset aufsetzt, eigentlich schon eine sehr physische Simulationswelt. Man ist ja mit einem Kopf eigentlich schon in diesen Games drinnen und kann das auch mit den herkömmlichen Produktionsmitteln gestalten. Man ist aber von seinen Interaktionsmöglichkeiten her immer noch mit dem Gamepad und mit irgendwelchen Knöpfen beschäftigt. Und da braucht man sich ja jetzt nur mal kurz zu überlegen, ob irgendjemand dazu in der Lage ist, mittels einer Fernsteuerung wie des Gamepads seinen eigenen Körper zu steuern. Und dann wird ja jeder sofort erkennen, dass das eigentlich ein Widerspruch ist. Also dass es nicht ausreicht, dass wir also den Kopf toll wenden können in diesen Welten, sondern wir müssen uns ja eigentlich auch noch gut bewegen können. Wir müssen uns auch noch physischer mit der Gamewelt auseinandersetzen können. Und das wird alles nicht möglich sein über die im Augenblick bestehenden Plattformen, auf denen natürlich alle Games auch aufbauen. Wenn man wirklich konsequent VR mit Games machen will, dann muss man eigentlich fast alles ändern, was die Games bisher ausgezeichnet hat.
Ich habe von dir vorhin den Satz gehört, der hieß, die größte Herausforderung ist gar nicht die Brille, sondern die Unmöglichkeit, seinen Kopf stärker wenden zu können als 120 Grad.
Das hatten wir kurz besprochen, da ging es aber um Filme. In der Game-Welt würde ich sagen, die Game-Welt ist ja eigentlich schon von sich aus eine mathematische Simulation. Das ist ja alles 3D-CGI, wie wir vorhin gesagt haben. Da geht es also überhaupt gar nicht mehr um Kamerabilder. Selbst die Kamera ist ja bereits simuliert. Also insofern haben wir es eh mit einer reinen mathematischen Welt zu tun. Die wird ja dann eigentlich nur noch zweidimensional abgebildet auf den Fernsehbildschirmen. Aber die eigentliche Herstellung ist ja bereits dreidimensional. Deswegen ist also diese Ebene eigentlich für VR sehr gut geeignet. Und da geht es jetzt auch nicht um 120 360 Grad oder so, sondern da kann man wirklich mit 360 Grad reingehen, denn in diesen räumlichen Welten kann man dementsprechend ja auch sich drehen, wenden, alle möglichen Bewegungen machen. Also das würde ich sagen, ist eine echte 360 Grad Welt automatisch, die Game-Welt. Während das, was wir vorhin besprochen haben, das bezog sich ja auf die Filme. Und wenn man also da von einer Perspektive ausgeht, die wir aus dem Kino heraus kennen, und wenn die Leute eben die Brille zwar aufsetzen, aber sich eigentlich immer noch so verhalten, dass sie sowas wie ein Leinwanderlebnis sich erhoffen, dann werden sie nicht dazu bereit sein, sich permanent umzudrehen. Und dann wird es möglicherweise tatsächlich reichen, einen intensiveren Leinwandeindruck herzustellen, indem man, sagen wir mal, mit einem Halbkreis, also 180 Grad arbeitet und den Leuten dadurch ein bisschen entgegenkommt.
Tim nickt schon heftig. Kannst du das nochmal in Worte umsetzen?
Ja, ich meine, ich stimme vollkommen mit ihm überein, ne, was Jochen gerade sagte. Auf der einen Seite ist die Game-Welt eine, wo man sich sowieso umdreht und bewegt, weil man die Welt ja erfährt und sich durch diese Welt durchbewegt. Und auf der anderen Seite ist es so, dass im Film quasi viele von den klassischen dramaturgischen Regeln in dem Film, also das geht vom Erzählen der Geschichte bis hin zu der Kameraarbeit, also Bildkomposition ist eine 2D-Komposition, die wird bestimmt durch einen zweidimensionalen Raum, die wird bestimmt durch einen Bildausschnitt, den man hat. Und diese ganzen Kompositionsregeln, die gelten nicht mehr, wenn man im 3D-Raum direkt arbeitet. Das heißt also, man steht vor ganz anderen Herausforderungen. Und momentan gibt es ja für diese Technik, die heute hier präsentiert wurde, auf jeden Fall zumindest ein paar Anwendungsfelder. Aber wenn man jetzt einen Schauspieler quasi reinsetzt in eine virtuell generierte Szene, also in eine digitale Szene, dann hat man natürlich den großen Vorteil, wenn der auch schon als 3D-Modell existiert, dann kann man im Nachgang noch die Kameraarbeit ändern. Dann kann man also ganz andere Blickwinkel ändern, auswählen, aussuchen. Und der kreative Prozess, der verlagert sich sozusagen vom Filmen auf dem Set in die Postproduktion rein und in das Arbeiten am Computer. Aber das bringt uns noch immer nicht weg vom Film an sich. Ne? Das Endresultat ist ja dann noch immer ein 2D-Film, der rausgerendert wird. Und das ist sozusagen der Wesensunterschied zu der ganzen VR-Geschichte. Das heißt also, sich dann tatsächlich in einem dreidimensionalen Raum bewegen. Wie erzählt man in diesem dreidimensionalen Raum Geschichten? Was passiert, wie er gerade sagt, überhaupt mit der Tatsache, dass die Kamera gar nicht mehr existiert als Gerät, sondern die ein Logarithmus ist. Hier werden ja sozusagen reale Texturen auf 3D-Modelle draufgelegt. Aber bei den modernen Computerspielern, die Shader, haben ja gar keine realen Materialien mehr. Die berechnen ja nur noch, wie das aussieht, wie ein Stein aussieht oder wie Licht reflektiert wird. Also es gibt da sehr viele sozusagen Unterschiede in Wirklichkeit in diesen einzelnen Genres. Und der Film, der nimmt hier einen großen Schritt in eine neue Welt rein. Und ich befürchte, wenn er dann einmal richtig da angekommen ist, wird er sich gar nicht mehr wiedererkennen, weil man nicht mehr im 2D sich befindet.
Ist es zu scharf formuliert, wenn man sagt, unser ehemaliges Schimpfwort Fix it in the Post kriegt eine neue paradigmatische Wende, in der aus der Post eine Produktion wird, die erst im Nachhinein erfindet, was der Regisseur sich vorher hat gar nicht einfallen lassen können?
Ich glaube, das ist sehr wahr, was du sagst. Man sollte nicht sagen, fix it in the post, create it in the post. Also wenn man das jetzt mal aufgreift. Ich habe beispielsweise eine Produktion gemacht, das war ein Animationsclip, in dem haben wir halt einen Schwarm von Kondensatoren, waren das, durch die Meere fluten lassen und durch die Luft fliegen. Und dieses Schwarm, sozusagen, das ist ein Logarithmus, wie Vögelschwärme sich verhalten. Und ich habe einfach eine von den virtuellen Kameras an einen von diesen Kondensatoren rangehangen und habe die fliegen lassen und habe das rausgerendert. Das heißt, die ganzen Kameraeinstellungen, die diese Kamera produziert hat, waren zufällig. Die waren nach dem Flugmuster, was da von dem Computer generiert wurde. Also ich wusste vorher nicht, was wird denn da jetzt rauskommen oder wie sieht das aus. Das ist sozusagen, wo der Computer tatsächlich ein Stück weit anfängt, selber zu generieren. Und da ist man natürlich in einem super spannenden Bereich. Da kommen ja noch ganz andere Sachen rein, wenn man jetzt über KI anfängt nachzudenken und diese Dinge. Also wo Logarithmen mit als Kreationstool ja letztendlich ins Spiel kommen. Ich glaube nicht, dass das den Menschen ersetzt oder so. Der muss noch immer derjenige sein, der das bedient. Aber die Werkzeuge, die Möglichkeiten, die erweitern sich enorm. Und um die zu verstehen, muss man halt diese Angewohnheiten, die Sehgewohnheiten und auch die Arbeitsmethodiken hinter sich lassen. Die ändern sich nämlich gerade massiv.
Jochen, es gilt ja Create in the Post. Das ist ja sozusagen dein Standardsatz. Den braucht man gar nichts mehr hinzufügen. Oder hast du noch eine Idee dazu?
Ja, im Game-Bereich, da gibt es ja in dem Sinne keine Post.
Wie würde man das nennen? Was ist denn das eigentlich? Ist doch eigentlich das Set selber, in dem du dann arbeitest, oder?
Also man muss jetzt erstmal sehen, dass wir bei der Game-Produktion nicht auf eine Leinwand abzielen. Das heißt also, man übergibt ja dem User oder Zuschauer oder Gamer nicht einen Bildstreifen, den der sich dann eben anguckt, ja, auf der Leinwand oder auf dem Fernseher oder sonst wo, sondern man übergibt ihm ja eigentlich genau diese dreidimensionale Welt, in der er sich ja dann auch bewegen kann. Das heißt, ich muss von vornherein schon bei der Konzeption, egal welche Technik ich benutze, ich muss bei der Konzeption schon bedenken, der kann alles Mögliche machen mit dem, was ich ihm anbiete, und ich muss alle möglichen Szenarien durchdenken, die ich ihm entweder anbieten muss oder von dem ich ihn wegbringen muss. Es gibt keine Post, in der ich irgendetwas, sagen wir mal, wieder rausreißen kann, sondern ich muss in der Konzeption mitbedenken, dass es diese Auswege nicht gibt. Es gibt kein, in dem Sinne kein fertiges Produkt, sondern ich kann nur ein Angebot machen, ein räumliches Angebot, ein erzählerisches Angebot in Maßen, bei weitem nicht so intensiv wie beim Film vom Storytelling her, aber ich kann zumindest ein Mitmachangebot machen, aber ich muss dabei in Kauf nehmen, dass dann derjenige, dem das angeboten wird, so mitmacht, wie ich es gar nicht so.
Das ist auch wieder das Spannende. Ne? Ja, ja, also, weil du weißt ja nicht, was dabei rauskommt, genau, wenn der User oder wer auch immer das da gerade ist.
Und in Bezug auf die Technik, die wir heute gesehen haben, dieses Studio, bin ich mal sehr gespannt. Also, das ist eine wahnsinnig interessante Aufnahmetechnik, die hier gemacht wird und angeboten wird, die auch toll durchgedacht ist, soweit ich das sehen konnte, und sehr interessantes Angebot für Leute anbietet, die etwas in Daten umsetzen wollen, möglichst fotorealistisch, so wie es aussieht. Für mich gibt es ja dann noch den zweiten Aspekt, wenn ich dann diesen fotorealistischen Datensatz habe. Sagen wir mal, ich möchte ein relativ fotorealistisches Game machen, was ich gar nicht so gerne mag, aber gehen wir mal davon aus. Dann habe ich aber wieder das Problem, dass ich zwar tolle Szenen gestalten kann mit dieser Technik, aber in dem Augenblick, in dem mein Mitmacher ins Spiel kommt und wieder die Knöpfe drückt, um die toll realistischen Figuren dann zu bewegen, bricht ja alles zusammen, weil es kommt ja wieder zu sehr mechanischen, eckigen Bewegungen. Nicht, weil die Aufnahmetechnik hier nicht funktionieren sollte, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern weil einfach die Interaktionsmechanik nicht mehr mitkommt oder noch zu rudimentär ist.
Ja. Das ist ja hier der Stand der Dinge. Ne? Und da muss man sagen, die leisten schon Großes mit dem, was sie tun. Aber es ist halt nach wie vor tatsächlich ein Filmerlebnis irgendwo. Also die Szene, die dort aufgenommen wird, die wird hinterher so abgespielt. Ja, man könnte jetzt nicht hingehen zu dem Schauspieler und mit dem an zu reden fangen oder mit dem in irgendeine Interaktion. Noch nicht, sagen wir mal. Ne? Weil das kann diese Technik natürlich noch nicht. Dass man wie wirklich bei einem Charakter, der jetzt generiert ist, der Computer generiert ist, der reagieren kann, wo die Emotionsausdrücke sich ändern können. Und wenn man sich das heutzutage anguckt, also jetzt wirklich Charaktere, die gut ausgearbeitet sind, sind schon ziemlich überzeugend. Nicht? Was ich aber auch sehr interessant finde, was du sagtest, dass eigentlich diese klassische Kameratechnik gar nicht mehr zählt. Und was kommen da jetzt für neue Möglichkeiten rein, wenn man sich zum Beispiel die Game Engines ansieht, die gegenwärtigen? Und auch da arbeitet man ja tatsächlich mit Kameras. Da gibt es auch sogar noch diese traditionellen Sachen wie Blende oder wie die Lichteinfluss ist, ne? Und wie sich die Kamera bewegt. Nur gibt es da den entscheidenden Unterschied, dass man plötzlich zwischen den verschiedenen stilistischen Mitteln, die so eine Kamera zu bieten hat, hin und her schalten kann, indem man den Code schreibt und eine Sache in die andere überfließen lassen kann. Das heißt also, auf der gestalterischen Ebene hat man viel größere Möglichkeiten. Man kann tatsächlich die Sachen sozusagen organisch ineinander übergehen lassen und dadurch entstehen neue Stile, neue Ausdrucksformen. Und wie die benutzt werden, und ich glaube, richtig interessant wird es, wenn wirklich Künstler die benutzen, also Leute, die wirklich Geschichten erzählen können, und wenn die anfangen, wirklich die Dramaturgie auch zu entdecken. Im Kino war es ja nichts anderes. Also am Anfang, da wusste man ja noch nicht mal, dass man schneiden kann. Das ist so der Zustand, wo man in VR weiß man inzwischen schon ein bisschen mehr, aber das ist so der Zustand momentan, ja.
Also das ist ein super Beispiel, dass am Anfang des Films ja auch im Grunde genommen nur die Theaterbühne statisch abgefilmt wurde. Niemand konnte sich damals vorstellen, vom Theater wegzugehen, ja? Also mit einer beweglichen Kamera, mit Nahaufnahmen, Fernaufnahmen, Schwenks, die ganze Bildsprache der Montage, das war alles vollkommen unvorstellbar für Leute, die eben meinten, Theater ist hier das eigentliche Spektakel und wenn wir das aufs Bild kriegen, ist auch gut, aber eigentlich war das theatralische Element ja das Wichtige, ja? Und erst danach hat sich das im Film verselbstständigt. Genau in dem gleichen Punkt sind wir jetzt eigentlich auch mit VR, dass also technisch zunehmend klar wird, da können wir tolle Sachen mitmachen und da können wir auch die Medien schön mit bereichern. Aber im Hintergrund läuft ja eigentlich eine Strukturveränderung ab, genau wie damals zwischen Theater und Film. Und das wird auch irgendwann durchbrechen und dann haben wir es plötzlich mit vollkommen anderen Medienumgebungen zu tun.
Auch mit anderen Erzählformen, die sich halt gerade zur Zeit entwickeln. Und das ist ja jetzt nicht nur sozusagen im VR-Bereich, das ist ja tatsächlich in jedem Bereich, wo sich neue Technik entwickelt. Wenn man zum Beispiel mal Platten sich anguckt, die Single sozusagen, die klassische Länge von dem Lied, was halt dadurch limitiert war, wie lange man auf so eine Platte aufnehmen kann, dann sind halt die 3 Minuten, dann ist das Ding voll. dieses Limit existiert gar nicht mehr. Trotzdem produzieren Musiker noch immer Songs in diesen Längen oder in diesen Formaten, als Album gedacht. Also man muss ja nicht mehr als Album denken, wenn man im Digitalen ist, wo es keine Zeitbegrenzung gibt, wo es keine räumliche Begrenzung gibt, wo es noch nicht mal mehr einen physikalischen Datenträger gibt. Also das ist das Interessante, dass der Rahmen, der eigentlich durch die Technik vorgegeben wird und der ein kreatives Ausdrucksmittel ist, im besten Falle. Also Rudolf Arnheim hat in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts ein Buch geschrieben, Film als Kunst. Und da hat er durchdeklariert, wie eigentlich die Limits des Mediums Films, der Rahmen, der da gesetzt wird, die Zweidimensionalität, die sozusagen Limits in der Kontrastbreite, dass das die eigentlichen kreativen Mittel sind, weil plötzlich kann man eine Silhouette machen. Plötzlich kann man mit Perspektiven spielen und diese ganzen Sachen. Aber wenn die Technik sich ändert, dann ändern sich auch die gestalterischen Möglichkeiten. Und die zu entdecken, die kann man zurzeit teilweise noch gar nicht sehen, weil man einfach zu sehr in den alten Gewohnheiten ist. Also ein traditioneller Kameramann heutzutage mit dieser Technik muss eigentlich Skulpturen machen, weil er im dreidimensionalen Raum arbeitet. Und es ist was anderes, eine Skulptur zu machen, als ein zweidimensionales Bild zu gestalten. Sozusagen, ich muss nicht mehr projizieren auf den zweidimensionalen Raum. Diese Reduktion auf den zweidimensionalen Raum, die auf der einen Seite unheimlich machtvolles gestalterisches Mittel ist, ist zur selben Zeit sozusagen der Käfig, in dem wir drin sitzen. Weil wir den hier nicht gebrauchen können, wenn es dreidimensional wird.
Meine lieben Zuhörer, Sie haben gemerkt, das Gespräch ist ein Gespräch und kein Interview. Es ist ein Gespräch unter Freunden und wir tun genau das, was gerade angekündigt wurde. Wir nutzen nämlich die Zeit mit diesen neuen Geräten aus, solange wir wollen. Dennoch breche ich jetzt an diesem Moment ab, aber nicht, um noch eine Frage gestellt zu haben. Und die ist etwas knifflig. Nehmen wir mal an, wir hätten ein Interview geführt. Gibt es eine Frage, die ich nicht gestellt habe, aber die ihr gerne gestellt haben würdet, damit ihr sie beantworten könnt, weil sie euch am Herzen liegt? Was wäre das für eine Frage und wie würdet ihr sie beantworten?
Wo führt das alles hin? Das wäre mal eine interessante Frage. Ich glaube, dass das so fundamental ist, was da gerade passiert. Also Bildung, Industrieproduktion, Kommunikation, das sind alles Bereiche, die neu aufgerollt sind und die sind voll von Chancen und Möglichkeiten. Also wenn man ein bisschen Spaß dran hat, dann kann man da eine richtig gute Zeit haben. Und ich glaube, heute Kameramann zu sein, wunderbar.
Und deine Frage?
Thema Realismus wäre nochmal ganz interessant, gerade im Zusammenhang jetzt mit dieser Aufnahmetechnik hier. Ich meine, das ist ein Thema, das ja die Menschheit, glaube ich, seit der Steinzeit beschäftigt, wo es sowohl abstrakte Kunst gab als auch sehr figürliche Kunst. Das hat sich bis heute ja durchgezogen. Und im Augenblick, gerade über dieses Hollywood-Ideal, das ja in der noch westlichen Welt immer noch vorherrscht, scheint ja irgendwie die Abbildung der Realität irgendwie was unheimlich Wichtiges zu sein. Und das drückt sich ja auch in der Technik jetzt, diese Aufnahmemöglichkeiten aus. Ich bin wahnsinnig fasziniert von der Technik. Also es ist unglaublich, was die da hingekriegt haben. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der meint, alles muss komplett nochmal eingescannt werden, was wir eh schon haben. Ja? Also deswegen habe ich mit diesem Realismus-Verdikt eher Probleme. Ich gehe davon aus, so würde ich meine eigene Frage beantworten, wenn es eine wäre, gehe ich davon aus, je mehr wir versuchen, uns selber mit allem, was wir wahrnehmen, da einzuscannen, desto größer wird ja auch die Gefahr dieser Ununterscheidbarkeit dieser Ebenen. Und ich bin ganz klar für eine Unterscheidbarkeit dieser Ebene. Deswegen mag ich es eigentlich lieber, dass es nicht so realistisch aussieht, sondern dass immer noch genug Anzeichen zu erkennen sind, genug Verfremdungen, meinetwegen Brechtsche Verfremdungen oder sowas. Irgendwelche Anzeichen müssen für mich vorhanden sein, dass ich ganz klar weiß, ich habe jetzt eine Brille auf dem Kopf, wenn ich eine habe, oder ich gucke mir einen Film an oder ich gehe ins Theater. Das sind ja alles Aktionen, in denen wir uns aus der realen Welt, Alltagswelt, in eine spezielle Situation begeben. Und das möchte ich auch, dass es so bleibt. Ja? Also mir ist es sehr wichtig, dass es eine Tür gibt zwischen diesen kopierten Welten und den als real empfundenen Welten. Und da ist mir sowas wie ein Tick Abstraktion sehr wichtig.
Im Gegensatz zu einer klassischen Abmoderation sage ich ja einfach mal einen anderen Satz. Es ist doch wirklich beeindruckend, angenehm und schön, gute Freunde zu haben, mit denen man sich auch noch gut unterhalten kann und die sich außerdem noch gut verständlich machen können. Ich bedanke mich deshalb ganz besonders herzlich für dieses Gespräch.
Ist eine Freude, dich zu sehen hier.
Ja, tolles Gespräch, danke. Auch dir.